Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die wir alle zahlen. Meistens merken wir es gar nicht. Die ist ja immer schon im Preis drin. Und irgendwie wissen wir, dass Bücher und Brot geringer besteuert werden als, sagen wir mal, Handys und Haarshampoo. Manchmal wundern wir uns, wenn wir erfahren, dass Hundefutter beispielsweise, genauso wie Katzenfutter, niedriger besteuert wird als Babynahrung. Warum ist das so und warum gibt es diese Steuer überhaupt und wie politisch ist die Mehrwertsteuer? Das kann hoffentlich alles Henning Tappe beantworten, Professor für Steuerrecht an der Uni Trier. Schön, dass Sie bei uns sind hier in Berlin, Herr Tappe.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz oder lieber Latte Macchiato?
Ich trinke ihn schwarz. Das hat den Vorteil, dass ich steuerlich aus den gröbsten Fragen raus bin, weil es in der Tat ja so ist, dass immer die Frage ist, wie viel Milch ist dann eigentlich drin? Das erspart man sich und auf Zucker verzichte ich auch. Also Diskussionen über Zuckersteuer brauche ich da auch nicht zu führen. Ganz klassisch.
Um das ein bisschen aufzulösen, der schwarze Kaffee oder auch der mit einem Schuss Milch wird mit 19% Mehrwertsteuer belegt, ein Latte Macchiato, der ganz viel Milch enthält, nur mit 7%. Es gibt so einen Normalsatz, 19%, 7% für Dinge des täglichen Bedarfs. Was steckt denn da für ein Grundgedanke dahinter?
Ja, der Grundgedanke ist eigentlich ein sehr vernünftiger. Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die ja auf die Einkommensverwendung bezahlt wird. Das heißt, jeder, der einkauft, jeder, der Dienstleistungen in Anspruch nimmt, zahlt die. Und das ist natürlich völlig unabhängig vom Einkommen. Man kann sogar sagen, die Umsatzsteuer wirkt degressiv, nennen wir das. Das heißt, derjenige, der weniger verdient, wird in der Tendenz stärker durch die Umsatzsteuer betroffen. Und deswegen versucht man, lebensnotwendige Gegenstände bei der Umsatzsteuer günstiger zu machen. Das heißt, der Ferrari bei 19% und die Frage dann des Essens, Lebensmittel und Ähnliches ermäßigt mit 7%. Lebensnotwendiger Bedarf soll günstiger werden. Das ist die Idee, die dahinter steht. Also eigentlich durchaus eine vernünftige Idee.
Sie sagen Umsatzsteuer, ich sage Mehrwertsteuer. Ist das okay? Sollte ich auch Umsatzsteuer sagen?
Die Umsatzsteuer ist der gesetzliche Begriff. Eigentlich meint beides das Gleiche. Die Umsatzsteuer hat sich mal geändert zu einer Mehrwertsteuer. Das System ist ein bisschen kompliziert. Früher hat man die Umsatzsteuer immer auf die Umsatzsteuer erhoben. Das war sozusagen der ganz klassische Fall. Das hat man dann in den 60er, 70er Jahren hat man das geändert. Nach französischem Vorbild eine Mehrwertsteuer gemacht, wo man die Umsatzsteuer auf den vorherigen Ebenen wieder zurückführt und nur noch auf jeder Stufe versucht, den Mehrwert zu besteuern. Und daher hat das seinen Namen.
Das machen wir vielleicht nachher. Aber es ist ausführlicher. Aber es ist okay, wenn ich Mehrwertsteuer sage.
Beide Begriffe sind völlig in Ordnung.
Wir haben jetzt ja aber in diesem Kaffeebeispiel schon gesehen, dass das so evident nicht ist. Warum ist ein Kaffee mit einem Schuss Milch, warum wird er höher besteuert als ein Kaffee mit viel Milch? Also das eine gehört zum täglichen Bedarf, das andere nicht. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen. Und kann nur sagen, wer Langeweile hat, sollte die Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz lesen. Das ist die Liste der dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände. So heißt das Ding, ist wirklich unterhaltsam. Brennholz und Maulesel werden mit dem ermäßigten Satz belegt. Ebenso, ich zitiere, haltbar gemachte Langusten, Hummer, Austern und Schnecken. Und auch Dünger wird nur mit 7% besteuert, mit Ausnahme von Guano. Und wenn die Langusten, Hummer, Austern und Schnecken frisch sind, dann fallen 19% Mehrwertsteuer an. Herr Tappe, wer denkt sich sowas aus?
Ja, wie kommt sowas zustande? Also man muss vielleicht zunächst sagen, es gibt immer Abgrenzungsfragen. Wenn man sich allgemein darauf einigt, lebensnotwendige Gegenstände begünstigt, 7%, Luxusgegenstände, Normalfall 19%, dann stellen sich natürlich immer Abgrenzungsfragen. Was gehört noch dazu, was gehört nicht dazu? Ein schönes Beispiel sind auch Kartoffeln sind 7%, Süßkartoffeln sind 19%. Vielleicht ist das ein ganz schönes Beispiel, in dem man es erklären kann, wenn man es wirklich erklären kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Idee ist, manches ist Grundnahrungsmittel, manches ist eher Luxusprodukt. Aber natürlich ist es so, wie bei vielen Regeln, dass sich Dinge historisch einschleifen, vielleicht auch, dass sich bestimmte Lobbygruppen durchsetzen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, in den Details wird man durchaus sagen können, dass da nicht jede Unterscheidung erklärbar ist. Auch Sojamilch ist 19% normale Milch, 7%, was die Veganer üblicherweise sehr aufregt. Das sind alles
Themen.
Die
Milchlobby freut.
So oder so. Ja. Oder wenn jetzt darüber diskutiert wird, für Fleischprodukte nochmal einen Zwischensatz einzuführen. Also da stecken durchaus Überlegungen drin. Man muss sich klar machen, die Umsatzsteuersätze wirken sich auf die Preise aus. Die wirken sich auch natürlich mittelbar auf die Gewinne aus, je nachdem, ob ich den Preis weitergeben kann. Dadurch kann man bestimmte Produkte fördern, bestimmte Produkte auch verteuern. Und da setzen sich natürlich auch gewisse Interessen durch. Das muss man so sagen. Es gibt diese Grundregel, die Grundidee, die auch letztlich schon aus dem europäischen Recht stammt. Auch da gibt es so eine Liste, in der vorgegeben wird, was man ermäßigt besteuern kann. Aus der wählen die Mitgliedstaaten dann aus, auch Deutschland wählt aus. Aber natürlich gibt es da Dinge, wo ich mich, wenn Sie jetzt nachbohren, auch schwer tue, zu erklären.
In dieser deutschen Liste finden sich neuerdings auch, ich zitiere wiederum, Erzeugnisse zum Zwecke der Monatshygiene. 2020 wurde nämlich die sogenannte Tamponsteuer von 19% auf 7% gesenkt. Und da kann man schon sagen, dass das nun das Ergebnis eines langen politischen Kampfes ist, bis der Gesetzgeber eingesehen hat, dass diese Hygieneprodukte eben zu den lebensnotwendigen Gegenständen gehören. Da habe ich mich gefragt, kommen solche Änderungen eigentlich häufig vor?
Also mein Eindruck, so häufig kommen sie nicht vor. Also wir haben es natürlich gerade erlebt bei den Restaurantumsätzen zur Corona-Zeit, als alles auf 16% auf den früheren Satz nochmal ermäßigt wurde. Sowas kann man machen, auch gerade um bestimmte besonders betroffene Branchen zu stützen in dem Moment, weil man dadurch eben Preise günstiger macht oder Gewinne erhöhen kann, je nachdem, wie man den Preis weitergeben kann. Aber ich glaube nicht, dass Änderungen bei den Umsatzsteuersätzen täglich Brot des Gesetzgebers sind. Vieles hat sich historisch auch so eingeschlichen und bei vielen Dingen, das ist ja häufig so, wenn man einmal ein Ergebnis hat, das man vielleicht auch rational gar nicht so einfach begründen kann, dass es besser ist, dass man die Finger davon lässt und es einfach so lässt, wie es ist. Wenn dann allerdings Druck kommt, Beispiel Monatshygiene hatten Sie genannt, da war ja sehr starke Arbeit auch in sozialen Medien, die das Ganze nach vorne gebracht hat. Wenn sowas kommt, kann der Gesetzgeber da auch sehr schnell reagieren, indem er diese Anlage anpasst. Aber ich glaube, viele dieser Themen sind gar nicht so sehr auch im Fokus, weil es wirkt sich halt auf die Preise aus, das ist richtig. Aber die Umsatzsteuer ist als Steuer gar nicht so spürbar wie andere Steuern. Man zahlt sie so mit. Und deswegen ist es, glaube ich, eher selten, dass sich so ein Druck, sage ich mal, in politischer Tätigkeit äußert.
Apropos Hygiene, Babywindeln werden weiterhin mit 19% besteuert. Vielleicht gibt's da ja auch demnächst mal. Manche erinnern sich ja vielleicht noch an die sogenannte Mövenpick-Steuer. Da hatte im Jahr 2009 die FDP darauf gedrungen, Hotelübernachtungen nur noch mit 7% zu besteuern. Und dummerweise kam dann raus, dass die Partei leider gerade eine Spende von über 1 Million Euro bekommen hatte von jemandem, der Hauptaktionär der Mövenpick-Gruppe war. Daraus könnte man auch so ein bisschen schließen. Wir hatten jetzt einmal so den politischen Kampf. Jetzt haben wir diese Mövenpick-Steuer. Das hatte zumindest ein Geschmäckle, auch wenn die FDP natürlich abgestritten hat, dass das irgendeinen Zusammenhang gibt, dass offenbar gerade der Mehrwertsteuersatz besonders anfällig für Lobbyarbeit ist.
Ja, besonders anfällig weiß ich nicht. Es gibt im Steuerrecht generell eine gewisse Anfälligkeit für Lobby bei Unternehmenssteuern, bei internationalen Regeln. Das ist, glaube ich, auch bis zum gewissen Grad nachvollziehbar. Es geht um Geld, das man mehr in der Tasche hat oder nicht. Nur haben wir bei der Umsatzsteuer die Besonderheit, dass es eigentlich eine Steuer ist, die von dem Konsumenten zu tragen ist. Aber natürlich ist es eine Frage, wie setze ich den Preis um? Und also vielleicht am Beispiel der Restaurants ist es ja so ein bisschen deutlich geworden, die Preise sind für meinen Geschmack bei der Senkung des Mehrwertsteuersatzes nicht unbedingt gesunken in der Zeit. Sie sind aber erhöht worden, als der Steuersatz wieder auf den normalen Bereich zurückging, jedenfalls vielfach. Das heißt, wenn man das im Preis nicht weitergibt, ist es etwas, was man als Unternehmer, der die Umsatzsteuer eigentlich im Preis überwälzen muss, aber ist das etwas, was der Unternehmer dann in der eigenen Tasche behält? Und das ist bei den Hotels natürlich auch. Und das Besondere an der Umsatzsteuer ist, dass sie auf Bruttoumsätze gezahlt bezahlt wird. Da wirken sich schon kleinere Änderungen, kleine Prozentpunkte deutlich stärker aus als in anderen Bereichen, weil es immer sozusagen um den gesamten Umsatz geht. Wenn ich für 100 Euro übernachte im Hotel, ist das die Bemessungsgrundlage, sind die 19%. Es kommt nicht darauf an, wie groß die Ausgaben des Hoteliers sind, sondern es ist wirklich immer der Umsatz. Und dadurch wirkt diese Steuer sehr viel unmittelbarer im Portemonnaie, sowohl der Konsumenten als auch, wenn der Preis gleich bleibt, eine Senkung, wie auch immer, bei den Unternehmern, die dann sich diese Differenz in die Tasche stecken können.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Herr Tappe, dass sich die Umsatzsteuer direkt auf die Preise auswirkt. Das ist ja manchmal fraglich. Also es gibt ja keine Verpflichtung, die für die Unternehmen tatsächlich eine Erhöhung oder auch eine Verringerung der Mehrwertsteuer auf die Endpreise weiterzugeben. Und es gibt ja eben den Verdacht, Sie haben gerade das mit den Gaststätten angesprochen, dass das auch nicht immer so geschieht.
Ja, das ist die Idee. Der Umsatzsteuer ist es, dass die Einkommensverwendung, dass der Konsument belastet wird. Und deswegen spricht man auch von einer indirekten Steuer, dass der Unternehmer, der für den Staat eigentlich die Umsatzsteuer nur einsammeln soll, dass der das im Preis weitergibt. Die Frage ist dann immer, man spricht da von der Preiselastizität. Also die Frage ist, gelingt das immer? Oder auf der anderen Seite, will man das? Es kann durchaus sein, dass eine höhere Umsatzbesteuerung sich auf den Konsumenten gar nicht groß auswirkt, weil der nicht bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen und dann sozusagen der Unternehmer seine Gewinnspanne entsprechend senken muss, um sein Produkt weiter zu dem Preis überhaupt verkaufen zu können. Und umgekehrt ist es natürlich auch denkbar, dass man die Preise sozusagen unabhängig von der Steuer auch letztlich festsetzt. Wir haben das System, dass die Steuer zwar ausgewiesen ist, man kann sie am Preisschild erkennen, man findet ja auch auf jedem Kassenbon sozusagen das,
ja,
was draufsteht.
Aber erst es ist eben auf dem Kassenbon.
Richtig. Es ist nicht so wie in den USA, wo man gedanklich immer die Umsatzbesteuerung draufrechnen muss. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen intransparent an der Stelle, was Vor- und Nachteile hat. Einerseits macht diese Intransparenz die Umsatzsteuer gerade so interessant, auch für den Gesetzgeber, weil man relativ einfach an eine sehr große Menge Geld kommt. Die Umsatzsteuer ist die zweitgrößte Steuer, 300 Milliarden ungefähr bringt sie im Jahr. Man kommt da sehr leicht dran, ohne dass derjenige, der besteuert wird, es so groß merkt, weil er einfach nur feststellt, es wird teurer, aber nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen kann, ist es jetzt teurer geworden, weil der Produzent, weil der Anbieter, weil der Verkäufer aufgeschlagen hat oder ob der Steuergesetzgeber aufgeschlagen wird. Es kommt sogar noch eins dazu, wenn der Unternehmer seinen Preis erhöht, wird die Umsatzsteuer automatisch höher. Das heißt, wenn etwas teurer wird, wird es gleich sozusagen in doppelter Weise teurer.
Anteilig, also nicht der Steuersatz wird höher, sondern
genau,
anteilig.
Sondern
natürlich, 19% von 100 Euro sind weniger als 19% von 150 Euro. Ne? Also Intransparenz in dem Sinne, wenn ich im Supermarkt stehe und die Preisschilder studiere, dann steht da nicht drin, wie viel Mehrwertsteuer enthalten ist, sondern eben erst hinterher, wenn man den Kassenbon in der Hand hält. Weil es so schön ist, ich muss noch zwei Beispiele nennen. Schnittblumen 7%, Topfpflanzen 19%. Wunderbar finde ich auch künstliche Gelenke, also Hüftgelenke zum Beispiel 7%, Medikamente aber 19%. Also manche dieser Regelungen, gerade was jetzt die Schnittblumen und die Topfpflanzen angeht, das klingt ja skurril und auch ein bisschen lustig. Auf jeden Fall merkt man, dass dieses System offenbar über die Jahrzehnte gewachsen, um nicht zu sagen gewuchert ist und unlogisch ist. Und nun fordert der Bundesrechnungshof bereits seit dem Jahr 2010 eine grundsätzliche Überarbeitung und mahnt eine einfache und klare Umsatzsteuersystematik an. Denn so wie es jetzt ist, sagt der Bundesrechnungshof, würden einzelne Wirtschaftszweige zulasten der Allgemeinheit subventioniert. Kann man das so sagen?
Ja, in der Tendenz ist das, glaube ich, schon richtig. Wobei es, wie gesagt, eine Subventionierung nicht wirklich ja im engeren Sinne der Unternehmen ist, wenn man diesem Grundgedanken folgt, dass das im Preis weitergegeben wird. Aber natürlich wird es billiger und dadurch können auch mehr die Gegenstände kaufen. Das ist schon richtig. Also es ist auch kein zwingendes Modell. Es gibt Länder, Dänemark zum Beispiel, das hat nur einen einheitlichen Steuersatz. Der ist auch viel höher, 25% nehmen die. Da gibt es überhaupt keine Ermäßigung. Da gibt es ein paar Steuerbefreiungen, aber das Das ist es dann auch. Und wenn Sie mich fragen, kann ich jede einzelne Ermäßigung erklären, dann ist meine Antwort in der Tat, nein, kann ich nicht. Und vor dem Hintergrund ist es auch nachvollziehbar. Sie hatten das Beispiel Arzneimittel genannt. Da kann ich auch nicht erklären, warum man sagt, das ist jetzt nichts Lebensnotwendiges. Andererseits werden Arzneimittel auch häufig werden von Krankenkassen bezahlt. Also da sind auch häufig nochmal andere Themen mit drin. Aber es ist schon richtig, man kann nicht jede Besonderheit erklären und es wäre vermutlich in der Tat mal eine gute Idee, da grundsätzlich dran zu gehen und sich zu überlegen, für welche Gegenstände möchte ich diesen ermäßigten Steuersatz und für welche nicht.
Ich würde gerne noch mal ein Argument nennen des Bundesrechnungshofs, der eben auch sagt, derzeit ist auch der Verwaltungsaufwand unglaublich hoch. Also wer kennt sich schon aus, wer kennt schon diese Liste auswendig und zudem würden auch immer wieder Gerichte angerufen werden. Nehmen wir die Frage, ist ein Schwimmbad, 7% oder ein Spaßbad, 19%. Ja. Also es ist auch teuer.
Ja, es kann auch sehr ärgerlich werden. Wir hatten mal bei uns im Kindergarten das Problem, dass ein lokaler Essensanbieter für die Kinder gesundes Essen zur Verfügung gestellt hat. Und dann ist nach mehreren Jahren aufgefallen, dass da eigentlich nicht 7% hätten für Essenslieferungen fällig werden müssen, sondern 19%, wie für Restaurants, weil das Essen geplant war. Dann kam der Brief vom Kindergarten, liebe Eltern, wollt ihr nicht nachbezahlen? Und die Antwort war klar, die meisten hatten ihre Kinder schon nicht mehr drin. Das ist dann für den Unternehmer, der zu 7% seine Preise kalkuliert hat, aber dann 19% im Ergebnis zahlen muss, natürlich ein großes Problem. Und das ist natürlich auch ein bürokratisches Problem, wenn solche Themen erst nach 3 Jahren, 4 Jahre ist dann die Festsetzungsverjährung. Aber wenn solche Themen dann erst nachträglich aufkommen, weil gerade kleinere Anbieter dann auch gar nicht mehr auf ihre Kunden zurückgreifen können. Die Kunden sind weg und wenn sie denen hinterherlaufen und sagen, zahlt mir bitte noch die Differenz zu 19%, dann werden die das nicht mitmachen. Das ist im unternehmerischen Bereich anders, da ist das kein Problem, da verrechnet man das miteinander. Aber wenn solche Fragen, wenn solche Differenzen erst mit einer zeitlichen Verzögerung aufgedeckt werden und man im Vorfeld die falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann das durchaus ein großes Problem sein, ja.
Wir sprechen im Deutschlandfunk Kultur über die deutsche Mehrwertsteuer und den Wildwuchs, der sich da in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Henning Tappe hat gerade gesagt, der Bundesrechnungshof hat recht, man sollte das mal grundsätzlich überarbeiten und einfache und klare Regeln finden. Das hat meines Wissens so richtig grundsätzlich zuletzt der damalige Finanzminister Hans Eichel im Jahr 2003 versucht. Der wollte die Ermäßigung auf Schnittblumen weghaben, auf Pornohefte, auf 7%, auf Tierfutter, ist gescheitert. Warum packt die Politik das Thema nicht an, Herr Tappe?
Ja, vielleicht gibt es andere Probleme, drängendere Probleme. Die Politik ist ja auch mit vielen Problemen befasst. Das ist das eine. Das andere ist, das hat man bei den Restaurants auch gemerkt, wenn einmal eine Vergünstigung im Gesetz enthalten ist, ist die Abschaffung dieser Vergünstigung natürlich mit gewissem Widerstand behaftet. Und wir reden ja auch nicht darüber, dass alles auf 7% gesenkt werden soll, sondern wir reden, wenn wir über eine Reform reden, darüber, dass eher etwas auf den normalen Steuersatz erhöht werden soll. Und wenn man das tut, dann führt das zu mehr Belastung, entweder der Konsumenten oder der Unternehmen, und dass es da Widerstände gibt, die man nicht ohne Not provozieren will. Da habe ich politisch ein gewisses Verständnis dafür. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, zu gewissen Zeiten hat man drängendere Probleme. Das ist sicherlich auch so. Aber aus steuersystematischer Sicht, wenn man sozusagen mal gründlich darüber nachdenkt, muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass diese Absurditäten, die man da findet, einem das Leben unnötig schwer machen und vielleicht auch, das muss man auch sagen, ein bisschen zur Politikverdrossenheit vielleicht auch beitragen, dass man sieht, gewisse Probleme sind seit vielen Jahren bekannt, aber man fasst sie nicht an. Wie gesagt, ich glaube, es ist eher ein kleineres Problem in dem Bereich, aber man könnte auch mit relativ geringem Aufwand an der Stelle ein bisschen aufräumen, das denke ich schon.
Es gab eine Arbeitsgruppe im Bundesfinanzministerium von Christian Lindner, die wenig überraschend zu dem Schluss kam, dass aus steuerfachlicher Sicht eine Reform wünschenswert sei, aber dann hinterher schob, leider zurzeit politisch nicht durchsetzbar. Vorschläge werden trotzdem weiter munter gemacht. Clemens Fuß, der Chef des IFO-Instituts, geht noch weiter als der Bundesgerichtshof. Der sagt, okay, wir machen einen einzigen Mehrwertsteuersatz, Umsatzsteuersatz, 16% auf alles. Wer würde da gewinnen, wer würde verlieren?
Verlieren würde im Zweifel derjenige, der zu einem sehr großen Anteil Lebensmittel kaufen muss. Der
großen Anteil seines Einkommens.
Seines Einkommens, genau.
Also Menschen mit geringem Einkommen.
Genau, also man kann ganz, wenn man sich auf den Grundgedanken zurückführt, dass man sagt, lebensnotwendige Artikel, die tendenziell einen größeren Prozentsatz bei den Personen ausmachen, die weniger verdienen, werden niedriger besteuert, sind deswegen billiger. Wie gesagt, man muss im Einzelfall immer gucken, sind sie dann wirklich billiger? Das ist noch immer die zweite Frage, kommt das bei dem Verbraucher an? Aber letztlich bedeutet natürlich für diejenigen, die zu einem sehr großen Anteil Produkte kaufen, die bei 7% sind, dass es teurer wird. Und umgekehrt bei Personen, die zu einem sehr großen Anteil konsumieren im Bereich von 19%, dass es etwas günstiger wird. Das müsste man im Einzelnen sich anschauen. Es ist auch schwierig, diese Warenkörbe genau.
Also Herr Fuß behauptet, insgesamt wäre das ganze Baby aufkommensneutral.
Aufkommensneutral ist die eine Seite.
Also für den Staat, genau. Der würde genauso viel einnehmen wie vorher.
Das ist die eine Seite. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen die Krux mit der Umsatzsteuer, mit der Mehrwertsteuer, dass der Staat in großem Maß darauf angewiesen ist. Das sind ungefähr 300 Milliarden Euro im Jahr, wächst natürlich.
35% vom gesamten Steueraufkommen macht die Mehrwertsteuer aus.
Also man sagt
wahnsinnig viel. Ja.
Man sagt immer, ein Drittel ist die Einkommensteuer, ein Drittel ist die Umsatzsteuer, ein Drittel ist der ganze Rest. Und das bedeutet auch, dass kleine Änderungen bei der Umsatzsteuer automatisch große Auswirkungen haben. Also ein Umsatzsteuerpunkt, das kennt man ja, diese Diskussion, wenn die Rente zu finanzieren ist, ein Umsatzsteuerpunkt wird dann immer hineingebracht. Wenn man sich überlegt, das sind 19, 16, 7%, wie auch immer, 300 Milliarden macht es aus, dann kann man sich vorstellen, wie viel ein Umsatzsteuerpunkt in absoluten Zahlen bedeutet.
Angela Merkel hat zuletzt von 16 auf 19% erhöht, also gleich um 3 Punkte.
Genau, also das macht sofort eine ganze Menge aus und man kann das so berechnen, die Änderung der Steuersätze, dass es aufkommensneutral wird, also im Aggregat für alle dasselbe Aufkommen bringt. Aber natürlich steckt der Teufel bei der Verteilung intern, also bei der Frage, wer zahlt wie viel. Und ich hatte einleitend schon gesagt, das Problem bei der Umsatzsteuer insgesamt ist, dass sie degressiv wirkt. Anders als die Einkommensteuer, die führt zu einer gewissen Umverteilung. Reiche zahlen mehr als Arme, das ist da so angelegt und auch überproportional mehr durch die Progression bei der Umsatzsteuer.
Also
ist
je mehr Einkommen, desto höher der Steuersatz.
Genau,
ja.
Also nicht nur die Steuer an sich, das wäre sowieso so. Das ist aber auch bei der Umsatzsteuer so. Je mehr ich einkaufe, desto mehr Umsatzsteuer zahle ich, aber eben überproportional, progressiv. Und in der Tendenz wirkt die Umsatzsteuer genau in die andere Richtung. Derjenige, der mehr Prozent seines Einkommens konsumieren muss, zahlt logischerweise auch anteilig mehr Umsatzsteuer. Und wenn man das dann sozusagen noch einen Schritt weiter bringt auf die Frage der Umsatzsteuersätze, derjenige, der einen höheren Prozentsatz seines Einkommens aufwenden muss für lebensnotwendigen Bedarf, der profitiert in gewisser Weise von den ermäßigten Steuersätzen. Das heißt, das Vereinheitlichen eines Steuersatzes kann man ohne weiteres aufkommensneutral für den Staat hinbekommen. Aber es führt zu Ungleichbehandlungen. Ungleichbehandlung ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wir haben jetzt die Ungleichbehandlung mit den verschiedenen Steuersätzen. Aber es führt natürlich auch zu Verschiebungen bei der Frage, wer trägt in welchem Umfang zu diesem Umsatzsteueraufkommen bei.
Genau, und deswegen gibt es ja eben von politisch linker Seite den Vorschlag beispielsweise auf alle Grundnahrungsmittel 0 Mehrwert- oder Umsatzsteuer zu erheben, eben um damit die Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld und geringem Einkommen zu entlasten.
Ja, wir haben, also der Nullsteuersatz
ist, so wie Spanien beispielsweise jetzt seit einigen Jahren auf die Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer komplett ausgesetzt hat.
Also die Idee für des Nullsteuersatzes gibt es ja jetzt auch für Solaranlagen zum Beispiel, etwas, was man besonders fördern möchte. Wenn man diesen gesamten Bereich auf einen Nullsteuersatz runterbricht, dann sind wir natürlich von der Aufkommensneutralität weit entfernt. Das heißt, man müsste das an anderer Stelle gegenfinanzieren. Das ist in der Tat eine Umverteilungsfrage. Das sind dann auch aus den jeweiligen politischen Richtungen nachvollziehbare Argumentationen. Wie gesagt, ich will mich da jetzt politisch gar nicht in einer bestimmten Weise festlegen. Aber es ist völlig richtig, dass wenn ich bestimmte Produkte ermäßige, man mit dem Zuschnitt auf eine bestimmte Produktpalette, damit bestimmte Leute eher fördern kann und umgekehrt andere nicht. Und das muss man eben gerade auch bei der Diskussion über Steuersätze im Blick behalten, wie sich das auf die jeweiligen Personen auswirkt.
Ich weiß gar nicht, Sie jetzt als Fachmensch für Finanz- und Steuerrecht, was ist denn logischer? Es gibt ja auch den Gegenvorschlag, die sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht, das wird alles wieder so kompliziert und ob das jetzt wirklich auch hilft, diese 0% Mehrwertsteuer, ob die Unternehmen, ob die Bauern, ob die Agrarverbände das überhaupt weitergeben, ist ja gar nicht gesagt. Gebt doch lieber den Leuten direkt mehr Geld, anstatt das über zu versuchen, über Steuern zu erreichen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, zumal es auch immer die Frage ist, wer zahlt es. Also wenn man sich die Umsatzsteuer anschaut, ist die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer, die steht dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zu, nach bestimmten Schlüsseln. Das wird jetzt zu weit führen, aber sie wird jedenfalls auf alle Ebenen verteilt. Wenn ich über Sozialhilfe spreche, Grundsicherung, Hilfen zum Lebensunterhalt, wie auch immer in diesem Bereich, dann gibt es da bestimmte Finanzierungskompetenzen. Also es gibt Regeln dafür, wer das zu zahlen hat, wer das übernimmt. Und es macht natürlich innerhalb der Gebietskörperschaften, also zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, durchaus einen Unterschied, ob ich etwas einnahmeseitig regle, also über die zum Beispiel Umsatzsteuer oder über andere Steuern, oder ob ich etwas auf der Ausgabenseite regle, aus Sicht des Staates gesprochen, also bestimmte Transfers erhöhe. Für die Transparenz sind Transfers eigentlich immer eine gute Lösung, weil man...
Also höheres Bürgergeld
zum
beispielsweise.
Zum Beispiel, weil es einfach, es ist einfach transparenter. Ich kann stärker erkennen, wem ich was aus welchem Grund bezahle. Und wenn ich das auf der Einnahmenseite mache, verstecke ich das. Zumal, wie gesagt, bei der Umsatzsteuer noch das Problem hinzukommt, man kann nicht wirklich sicher sein, ob das Beispiel des Nullsteuersatzes, ob das wirklich im Preis weitergegeben wird. Ich hatte gerade das Beispiel mit den Restaurants, als es auf 16% ermäßigt wurde. Da bin ich mir nicht sicher, ob das überall weitergegeben worden ist. Es hat es auch eher dazu gedient, die Unternehmen zu entlasten teilweise. Und in dem Fall wäre es, wenn man es jetzt mal auf die Lebensmittel bezieht, natürlich schon so, dass bei Supermärkten zum Beispiel, die viel Lebensmittel verkaufen, es vom Portfolio in dem Bereich, wo sie tätig sind, durchaus auch benutzt werden kann, um die Gewinne, die schon da sind, noch weiter zu erhöhen. Die Preise bleiben unverändert und die Umsatzsteuerentlastung bleibt letztlich beim Anbieter, beim Unternehmer hängen. Das lässt sich nicht erzwingen, möchte ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, kann man festhalten, dass die Mehrwertsteuer nicht das geeignete steuerpolitische Instrument ist, um die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Das sind dann eher andere Steuern, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Meinen Sie denn, dass die Mehrwertsteuer so als eine Lenkungssteuer taugt? Also es gibt ja diesen schönen Satz, ne? Steuern über Steuern. Die Tabaksteuer wurde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten enorm erhöht, weil man eben nicht will, dass die Leute rauchen und deswegen wird eben Tabak extrem hoch besteuert. Oder Gesundheits- und Ernährungsexperten fordern, Zucker wird auch mit dem ermäßigten Steuersatz nur belegt und Zuckerwaren, obwohl wir heute wissen, dass Zucker extrem gesundheitsschädlich ist, die fordern eben wiederum eine höhere Mehrwertsteuer auf Zucker. Also taugt die Mehrwertsteuer tatsächlich, um das Verhalten der Menschen zu lenken? Deswegen dieser Begriff Lenkungssteuer.
Ja, Steuern haben lenkende Funktion, das haben sie immer, weil natürlich jeder versucht, den Steuern auszuweichen. Also kann man vielleicht auch sagen, die Lenkung funktioniert umso besser, je spürbarer eine Steuer ist. Also wenn ich bei der Einkommensteuer bestimmte Vergünstigungen habe, die ich bekomme, wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte, dann spüre ich das sozusagen direkt in bestimmten Zahlen. Bei der Umsatzsteuer, das hatte ich schon eben versucht, so ein bisschen anzudeuten, haben wir das Problem, sie ist sicherlich ein Mittel zur Lenkung, wie ein Baustein, aber die Lenkung funktioniert bei der Umsatzsteuer etwas schlechter, weil noch ein Element dazwischen kommt und das ist diese Preiselastizität, von der ich gesprochen habe. Also die Frage, geben Unternehmer Umsatzsteuervorteile, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, an die Konsumenten weiter? Oder behalten sie sozusagen die Differenz in der eigenen Tasche? Und davon hängt es letztlich ab. Es ist durchaus denkbar, dass die Umsatzsteuer erhöht wird, die Preise aber gleich bleiben, weil sich eine Preiserhöhung am Markt nicht durchsetzen lässt. Das ist denkbar. Und genauso ist es denkbar, gerade wenn ich an spezielle Produkte denke, dass eine Umsatzsteuer oder auch eine andere Verbrauchsteuer, die Tabaksteuer hatten Sie genannt, dass ich die im Preis einfach 1:1 weitergebe, weil ich damit auch ein Argument habe, ich bin nicht schuld an der Preiserhöhung, jemand anders hat diese Preiserhöhung produziert und damit vielleicht auch mit der Diskussion über über solche Preiserhöhungen, über solche Steuererhöhungen dann auch das Augenmerk auf bestimmte Fehlentwicklungen, auf bestimmte Gesundheitsrisiken lenke. Also die Diskussion über eine Zuckersteuer kann lenken, wenn die Zuckersteuer da ist. Sie kann dazu führen, dass weniger Leute Zucker zu sich nehmen. Sie kann dazu führen, dass die Unternehmen, um den Preis aufrechterhalten zu können, den Zuckeranteil senken. Auch die Diskussion im Vorfeld kann schon natürlich dazu führen, dass Menschen darauf aufmerksam werden, dass das ein gesundheitliches Problem ist. Also die Ansätze sind sehr vielfältig. Ich glaube, die Umsatzsteuer ist nicht die beste Lenkungssteuer. Da gibt's andere. Aber sie ist durchaus auch ein denkbares Instrument in diesem Bereich.
Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Tappe.
Vielen Dank für die Einladung.
Henning Tappe hat die Professur für öffentliches Recht, deutsches und internationales Finanz- und Steuerrecht an der Universität Trier inne.